Also ich wohne klein, bescheiden und günstig.
Ich bin zufrieden. Die Miete ist natürlich zu teuer. Also das heißt, Hälfte meines Gehalts geht auf die Miete, was halt langfristig für mich nicht machbar ist.
Ich denke, dass der Markt in Berlin unter einem sehr, sehr großen Druck steht und dass sich sehr große finanzstarke Investoren dazu entschieden haben, die Marktlage in Berlin auszunutzen. Das ist auch ein Grund zu feiern, nachdem wir über 5 Wochen Unterschriften gesammelt haben für einen neuen Volksentscheid, bei dem es uns darum geht, dass der Staat endlich wieder in den sozialen Wohnungsbau einsteigt, damit die Mieten auf einem bezahlbaren Level bleiben. Wir hätten 20.000 Unterschriften dafür benötigt, haben es aber geschafft, fast 50.000 Unterstützerinnen in Berlin zu finden, die für unseren Gesetzesvorschlag unterschrieben haben.
In Berlin herrscht Wohnungsnot. Nicht nur bei privaten Vermietern, sondern auch bei den städtischen Wohnungsunternehmen und bei Sozialwohnungen sind die Mieten unbezahlbar geworden. Selbst für Normalverdienende wird es auf dem Berliner Wohnungsmarkt immer schwerer, eine Wohnung zu finden. Dass das ein Problem ist, hat inzwischen sogar der Berliner Senat erkannt. Nur unternimmt er anscheinend nicht viel dagegen. Deshalb haben sich engagierte Bürger zu einer Initiative zusammengeschlossen. Und dies für ein großes Anliegen. Sie wollen im Herbst 2016 mit einem Volksentscheid über ein Gesetz für bezahlbare Mieten in Berlin abstimmen. Wie das genau funktioniert und was die Initiative bis jetzt schon alles erreicht hat, erfahrt ihr gleich von Tom, Miriam und Bernd. Alle drei sind in der Initiative sehr engagiert und haben mir ihre Sicht der Lage erklärt. Außerdem kommen Menschen zu Wort, die direkt von den Mieterhöhungen betroffen sind.
Ich bin zu dem Mietenvolksentscheid gekommen, in dem ich mich schon längere Zeit bei uns hier im Kiez engagiere. Ich bin unter anderem Sprecher und Vertrauensperson vom Bündnis für bezahlbare Mieten in Neukölln. Als es dann losging, war ich auch mit dabei, als wir hier in Neukölln dann die erste Kiezgruppe gegründet haben.
Tom treffe ich in einem Café in Neukölln. Er ist hier aufgewachsen und zur Schule gegangen und kennt sich daher in Sachen Mieten in Berlin bestens aus.
Ich denke, dass der Markt in Berlin unter einem sehr, sehr großen Druck steht und dass sich sehr große finanzstarke Investoren dazu entschieden haben, die Marktlage in Berlin auszunutzen, um mit wenig Aufwand hohe Gewinne zu erzielen. Und das geschieht vor dem Hintergrund, dass die Mieten in Berlin hinter anderen Großstädten in Westdeutschland, aber auch vor allem in internationalen Großstädten und Hauptstädten zurückliegen und sich dort Investoren denken, da gäbe es noch einen gewissen Nachholbedarf, da ist Luft nach oben.
Der Senat setzt also auf private Investoren und die gewinnorientierten städtischen Wohnungsgesellschaften, anstatt die fehlenden preiswerten Wohnungen zu schaffen. Der verfassungsmäßige Auftrag, die Bevölkerung und insbesondere Menschen mit geringem Einkommen mit günstigem Wohnraum zu versorgen, wird ignoriert. Genau gegen diese Ignoranz will die Initiative angehen.
Ja, also was strebt unsere Initiative an? Es handelt sich hierbei um ein Volksbegehren, der in einen Volksentscheid münden kann. Das heißt, wir machen einen Gesetzesvorschlag und haben dafür jetzt zunächst Unterschriften gesammelt für das erste Quorum, damit es als Volksbegehren anerkannt wird, dass sind 20.000 Unterschriften nötig waren.
Aber halt, nicht so schnell. Wofür unterschreibe ich denn eigentlich genau, wenn ich mich in die Listen der Initiative eintrage? Wie der Gesetzesentwurf genau aussieht, der hier zur Abstimmung steht, und was es eigentlich bedeutet, direkt von Mieterhöhungen betroffen zu sein, das erfahren wir gleich.
Bernd. Nach Berlin bin ich gekommen 1974, habe angefangen zu studieren eigentlich. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich in dem Job nicht Fuß fassen konnte. Ich war schon damals so ein etwas aufmüpfiger Mensch und auch in der schwarzen Liste. Ich konnte in dem Job nichts werden. Da habe ich mir einen Zeitungsladen zugelegt und habe den auch 10 Jahre betrieben. Und auch dort habe ich festgestellt, dass die Bedingungen so sind, dass die kleinen Läden einfach zerquetscht werden von großen Bestimmern, die Provisionssätze oder Umsätze festlegen.
Wegen Mietschulden musste Bernd nach 10 Jahren seinen Zeitungsladen in Spandau aufgeben. Und dann lag plötzlich auch noch die Kündigung seiner Wohnung auf dem Tisch.
Ich hatte Glück gehabt, weil meine Schwester und auch ich selber dann noch mir helfen konnte und die Kündigung abwenden konnte. Es ist schon sehr eng, auch nicht mal durch eigenes Verschulden, aber manchmal sind eben die Verhältnisse so, dass man in Schwierigkeiten kommt. Und dann, wenn man dann die Wohnung verliert, kann man in Berlin überhaupt nichts mehr neu mieten.
Deshalb ist Bernd vor ein paar Monaten zur Initiative für den Mietenvolksentscheid gestoßen.
Ich hatte immer schon nach Volksabstimmungsinitiativen Ausschau gehalten, weil ich selber auch im Hinterkopf die Idee nach einer Volksabstimmung zu machen hatte. Und als ich dann gehört habe, dass der Mietenvolksentscheid hier diskutiert in Kreuzberg, habe es im Internet gefunden und habe da auch gleich für meine eigenen Ideen geworben.
Bernd hat sich intensiv mit dem Gesetzesentwurf und den möglichen Kosten seiner Umsetzung auseinandergesetzt und kann mich daher über die einzelnen Punkte bestens aufklären.
Ein Bestandteil ist die Subventionierung von Mieten, dass sie also auf einem bestimmten Niveau bis zu einem bestimmten Niveau runter subventioniert werden für bestimmte Gruppen von Mietern.
Diese Gruppe von Mietern sind in erster Linie solche mit geringem Einkommen, die also Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben. Je nach Einkommen erhält diese Gruppe eine Subventionierung ihres Wohnraums.
Der zweite Punkt, also jenseits dieser Mietsubvention im sozialen Wohnungsbau, ist, dass man versucht, Sozialwohnungen, die noch in privater Hand sind, zurückzukaufen.
Dabei handelt es sich um ungefähr 100.000 Sozialwohnungen, die noch in privater Hand sind und laut Gesetzesentwurf von den städtischen Wohnungsbaugesellschaften zurückgekauft werden sollen.
Der dritte Punkt ist eigentlich der Neubau, also Neubau und Modernisierung.
Hier ist das Stichwort Wohnraumförderfonds. Der Gesetzesentwurf sieht die Einrichtung eines solchen Fonds vor, der die Versorgung der öffentlich geförderten Wohnungen und außerdem Neubau und Modernisierungen sicherstellen soll. Aber ist das alles nicht ganz schön teuer? Der Senat sagt ja und veranschlagt Kosten von bis zu 3,3 Milliarden Euro. Hören wir mal, was Bernd dazu sagt.
Das ist nicht richtig, weil wir sehen ja vor, dass alle Gelder, die für unser Projekt zur Verfügung gestellt werden, aus den bisher bestehenden Mietwohnungen im sozialen Wohnungsbau genommen werden. Also der Satz, dass Steuergelder umgelenkt werden, das stimmt überhaupt nicht, weil alle Mittel, die in den Wohnraumförderfonds fließen sollen, die kommen aus Rückzahlung aus alten Krediten für den jahrzehntelangen sozialen Wohnungsbau, der hinter uns liegt. Ich habe auch die Zahlen hier zum Teil. Das sind so ein paar, das ist die vom Senat. Und da sieht man schon, das sind die großen Zahlen. Das ist vor allen Dingen dieser Posten Wohnraumförderfonds, wo nur der Senat hier Kosten geltend macht.
Die unterschiedlichen Kostenaufstellungen der Initiative und des Berliner Senats erklärt mir Bernd anhand eines ganz einfachen Beispiels.
Es ist so, als wenn man sagt, na, ich stecke mal 10 Euro in mein Portemonnaie. Das sind für mich ja Ausgaben, weil die von meinem Konto kommen. Das ist für mich eine Ausgabe, die sind jetzt 10 Euro in meinem Portemonnaie. Jetzt gebe ich die 10 Euro aber beim Einkaufen bei Kaisers aus, dann sind das nochmal 10 Euro Kosten. Das heißt, ich habe 20 Euro Kosten, sagt der Senat. Aber ich habe keine 20 Euro Kosten, ich habe nur 10 Euro Kosten. Die werden deswegen von der Initiative nicht geltend gemacht, weil das Zuflüsse in den Fonds sind, die ja durch die Abflüsse wieder gedeckt sind. Das heißt, man kann ja nicht die Zuflüsse in den Fonds und die Abflüsse dann wieder zusammenzählen, dann hat man natürlich das Doppelte.
Na, das nennt man dann wohl eine Milchmädchenrechnung. Wir sind jetzt direkt am Kotti vor dem Friedrichshain-Kreuzberg-Museum und hier finden ja immer eure wöchentlichen Treffen statt. Ja. Bist du da auch mal dabei? Wie läuft das genau ab?
Ja, ich bin eigentlich jetzt jedes Mal dabei gewesen. Na, es gibt ja verschiedene Kreise. Es gibt einmal die, bei so einem Volksentscheid gibt es immer einen fünfköpfigen Vertrauensleutekörper. Das sind eigentlich die, die unterschrieben haben, diesen Antrag. Dann gibt es den Koordinierungskreis. Das sind ungefähr 10 Leute. Ein bisschen größer. Und dann gibt es das Plenum. Also, das sind die, die sich dann jeden Dienstag hier treffen. Aber im Prinzip sind wir alles Amateure. Wir sind alles im Prinzip einfache Leute. Es steckt keine, steckt weder Geld noch irgendwas sonst was dahinter.
Wenn jeder am aktiven Treffen teilnehmen kann, kann ich das auch. Ich beschließe, bei der nächsten Sitzung vorbeizuschauen, um selbst zu sehen, wie so ein Treffen abläuft. Kurz vor 6 stehen bereits 30 bis 40 Leute unterschiedlichen Alters im Hof des Friedrichshain-Kreuzberg-Museums und warten auf den Pressesprecher, der das Plenum eröffnen wird. Im Saal wird es richtig voll und sogar Kleinkinder sind diesmal mit dabei.
Also liebe Leute, wir fangen mal an, weil wir heute sehr viel zu tun haben, wird auch nicht spaßig. In dem Sinne, dass es wieder nach ein paar Monaten viel Text macht.
Heute sollen im Plenum Änderungsvorschläge am Gesetzesentwurf besprochen werden. Dabei darf jeder der Aktiven in basisdemokratischer Manier mitreden.
Die aktiven Treffen finden momentan jede Woche statt, wo man halt erstmal immer eine Bestandsaufnahme von den Geschehnissen von der letzten Woche diskutiert, wenn es irgendwelche Interviews gab, wenn es irgendwelche Treffen gab, was alles passiert ist. Und vor ein paar Wochen, bevor die Sammelaktion halt vorbei war, dann halt immer, wie viele Unterschriften man schon ungefähr bekommen hat. Und in den letzten paar Wochen ging es halt um die letzten Änderungen im Gesetz, wo halt konkret jeder halt, wenn er eine Idee hatte für eine Gesetzesänderung, das an den aktiven Verteiler schicken konnte und wir uns dann wirklich halt hingesetzt haben und diskutiert haben, wollen wir das dazu ändern oder nicht, und dann gewählt haben quasi.
Dass wir heute einen Hauptpunkt haben, nämlich die Änderungen, die wir am Gesetz vornehmen möchten.
Miriam, die ich beim aktiven Treffen kennenlerne, gibt mir nicht nur Auskunft über die Struktur der wöchentlichen Sitzungen, sondern erzählt mir auch von ihrem persönlichen Anliegen in der Initiative.
Ich fände es cool, wenn das Netzwerk Wahlrecht für alle in dieser zweiten Phase, dieser zweiten Unterschriftenphase im Januar, dann auch stark mit dem Mietenvolksentscheid zusammenarbeiten würde, weil ich auch in diesem Netzwerk bin.
Auch Bernd betont, dass die Initiative daran arbeitet, dass irgendwann alle Berliner beim Volksentscheid abstimmen dürfen.
Es ist verfassungsrechtlich ein Problem. Es gibt für EU-Bürger, gibt es ja das kommunale Wahlrecht schon. Und hat sich eigentlich auch bewährt, und wir streben eigentlich auch an, dass man das kommunale Wahlrecht, und mit dem kommunalen Wahlrecht ist ja auch die Abstimmungsberechtigung in Volksentscheiden verbunden, das eben auch für Menschen gilt, die auch in Berlin Miete zahlen, arbeiten und Steuern zahlen, dass eben für alle Berlinerinnen und Berliner sozusagen das zuerst mal das kommunale Wahlrecht gelten sollte.
Es wird sicherlich noch lange dauern, bis endlich alle Berliner in solchen Angelegenheiten wahlberechtigt sind. Doch für Miriam ist die Sache ganz klar. Und das Problem hat bei ihrem Engagement für den Mietenvolksentscheid hohe Priorität.
Ich würde sagen, dass jeder, der in Berlin wohnt, wählen soll. So, Punkt. Ich meine, jeder, der in Berlin wohnt, ist von Mietenpolitik irgendwie betroffen. Jeder, der in Berlin wohnt, ist davon betroffen, ob irgendwas im Tempelhofer Feld gebaut wird oder nicht. Ich finde das total absurd, dass wir sagen, dass wir hier in einer demokratischen Gesellschaft leben.
Seit sie das erste Mal an den Unterschriftenständen in ihrem Kiez am Leopoldplatz vorbeigekommen ist, hat Miriam nicht nur selbst mitgeholfen, die Listen zu füllen, sondern auch in ihrem eigenen Wohnhaus Werbung für den Volksentscheid gemacht.
Also bis jetzt war ich bei ein paar Plänen dabei, habe auch ein paar Sammelaktionen mitgemacht beim 1. Mai beim Mariannenplatz und habe auch bei mir im Haus quasi alle Leute angelabert und dann teilweise unsere ehemalige Hausmeisterin, die halt so die Königin des Hauses ist, dann die wollte dann gleich so diese Unterschriftenlisten haben, hat dann gleich 10 bekommen und ist dann auch gleich zu allen gegangen und war total in dem Thema drin.
Nicht nur sie selbst hat Schwierigkeiten, die monatliche Miete, die die Hälfte ihres Gehalts ausmacht, zu zahlen, sondern auch ihre direkten Nachbarn müssen sich gegen ungerechtfertigte Mieterhöhungen wehren.
Wir treffen immer so einmal im Monat, und um alles, was mit dem Haus zu tun hat, zu diskutieren. Also auch zum Beispiel, wenn bei uns ist halt leider jemand verstorben, der schon irgendwie 15 Jahre im Haus gewohnt hat. Und die Hausverwaltung hat natürlich gleich die Wohnung komplett saniert. Und die wird jetzt für 250 Euro mehr vermietet als vorher. Und genau, wir tauschen uns immer so aus und versuchen immer zu gucken, wie wir strategisch mit der Hausverwaltung umgehen können. Und mir wurde auch gesagt, dass wenn ich eine Mieterhöhung bekomme, dass ich dann erstmal einen Brief an die Hausverwaltung schicken soll und mich da wehren soll. Und da gibt es auch schon einen vorformulierten Brief, den wir im Haus haben. Das hat eine Nachbarin von mir gemacht, und sie hat irgendwie eine Mieterhöhung von 50 Euro bekommen im ersten Jahr und hat dann so gesagt, das geht gar nicht und hat dann sich dann gewehrt und dann war die Mieterhöhung irgendwie 5 Euro auf einmal.
Aber gibt es auch Menschen, die sich nicht so gut gegen Mieterhöhungen und Verdrängungen wehren können?
Ja, klar. Also ich glaube, wenn man in einem gewissen Haushalt aufgewachsen ist, wo man sozialisiert wird, dass man halt selbst Power hat, dass man halt Autorität kontern kann, ne? Wenn man dieses Gefühl hat, dann geht man ganz anders mit Autorität um und mit Bürokratie.
Jüngere Leute können sich meistens eher wehren, weil sie mehr Power noch haben, aber es sind sehr viele Rentnerinnen und Rentner davon betroffen, die manchmal sogar zu schüchtern sind, sich bei den Ämtern Unterstützung zu holen, obwohl ihnen also Wohngeld oder sowas zustehen würde.
Was es bedeutet, direkt von Mieterhöhungen durch die Wohnungsgesellschaft betroffen zu sein? Davon können zum Beispiel die Bewohner der Friedelstraße 54 ein Lied singen. Nachdem ein österreichisches Immobilienunternehmen namens Zitec den attraktiven Altbau in Neukölln gekauft hatte, flatterten zahlreiche Ankündigungen für dubiose Baumaßnahmen und entsprechende Mieterhöhungen ins Haus. Ich habe Bewohnerin Karin in der Friedelstraße besucht.
Wurde sehr oft schon in den letzten Jahren immer wieder weiterverkauft, aber wir hatten nie Probleme und das war jetzt von Anfang an klar, die wollen irgendwie Probleme machen, zumindest fühlt es sich so an. Wir haben von Anfang an also sehr unfreundliche Briefe geschickt und auch irgendwie sehr kontrollierend auf uns eingewirkt und dann kurz darauf kam dann auch ein Anwaltsbrief, ein Anwaltsschreiben, sehr viele Seiten, ganz viel Anwaltsdeutsch, wo dann unten irgendwie nur aufgeführt wurde, ja, in dem Falle von bla 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 müssen Sie 250.000 Euro bezahlen. Also es war irgendwie sehr verwirrend und sehr angsteinflößend erstmal.
Das Anschreiben der Zitec GmbH bedeutet im Klartext Modernisierung. Das Haus soll eine zusätzliche Dämmung bekommen und außerdem eine Überdachung für die Mülltonnen im Hof.
Das sind halt gerade genau die beiden Sachen, die auf die Mieterschaft umgelegt werden können. Das heißt für uns, wir müssen mehr Miete bezahlen für Dinge, die wir gar nicht sinnvoll finden. Deswegen haben wir uns halt alle zusammengesetzt und haben gesagt, so, wir wollen das gar nicht, was können wir machen? Haben dann auch mit der Mietergemeinschaft zusammen überlegt und eben gemerkt, okay, wir können sagen, wir dulden das nicht.
Daraufhin wurde die gesamte Mietergemeinschaft von der Zitec GmbH verklagt. Das hatte zur Folge, dass auf richterliche Anordnung erneut Gutachten erstellt werden müssen, die wirklich versichern, dass die Baumaßnahmen sinnvoll und effizient sind.
Also wir haben auch irgendwie Briefe geschrieben oder auch mit dem Anwalt kommuniziert. Wir möchten gerne ins Gespräch kommen und gemeinsam eine Lösung finden. Das wird abgeblockt, ignoriert. Für mich sieht es ganz klar danach aus, eben irgendwie Schrittchen für Schrittchen uns hier rauszuekeln eigentlich.
Wenn das Unternehmen nicht mit den Mietern kommunizieren will, muss der Widerstand eben auf andere Mittel ausweichen. Zum Glück sind die Anwohner der Friedelstraße 54 gut organisiert und veranstalten regelmäßig Kiezversammlungen, bei denen über die nächsten Schritte diskutiert werden kann.
Sich mal zusammenzusetzen, um halt auch zu sagen, man muss nicht Angst haben und ausziehen und wegrennen, was eben in vielen Häusern auch so funktioniert, ne? Sondern man kann sich auch zusammenschließen und versuchen, dagegen anzugehen, zu sagen, nee, wir sind Leute, wir wohnen hier. Und wir sind nicht Gegenstände, die man wegschieben kann, damit man viel Geld machen kann.
Und was sagt Karin über den Mietenvolksentscheid?
Ich finde, es macht auf jeden Fall Sinn, ne? Also eine Mietbremse irgendwie einzubauen und zu sagen, okay, man muss irgendwann auch dann die Vermieter oder Eigentümerinnen, die dürfen nicht einfach bis ins Unermessliche die Mieten steigern und dürfen auch nicht einfach machen, was sie wollen.
Genau das soll der Gesetzesentwurf der Mieteninitiative bewirken. Karin und ihre Nachbarn müssen erst einmal abwarten, was passiert. Doch wie geht es jetzt mit dem Mietenvolksentscheid weiter?
Jetzt warten wir auf die Entscheidung des Senats. Ich bin eigentlich vom Juristischen her optimistisch, dass der Senat dort nicht mit juristischen Tricks durchkommt.
Also wir werden den Mietenvolksentscheid weiter organisieren und dazu gehört es, dass wir weiter unsere Mitbürgerinnen und Nachbarn informieren und bereiten uns dann darauf vor, eine gute Organisationsfähigkeit zu besitzen, wenn wir ab Januar dann 200.000 Unterschriften zusammenbekommen möchten.
Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall die 175.000 Unterschriften bekommen werden. Also wir haben ja jetzt über 40.000 bekommen für die erste Phase und hatten auch nicht so viel Zeit und finde, das ist richtig gut gelaufen. Ich habe ein gutes Gefühl, hoffe aber, dass es nicht nur um das Unterschreiben geht, um den Volksentscheid zu haben, sondern auch, dass wir allgemein das Thema Mietenpolitik, Recht auf Stadt, Wohnung, Wohnen thematisieren.
Forum liegt ja bei 25% der Wahlberechtigten, also ungefähr bei 500.000-600.000 Menschen. Und wenn das ist das Minimum und wenn dann davon noch das überschritten wird und eine große Mehrheit dafür ist, dann würde das die sicherlich in Bewegung bringen, Berlin in Bewegung bringen.
Die 48.541 Stimmen, die die Aktiven für das erste Quorum gesammelt haben, sind auf jeden Fall erstmal ein Grund zum Feiern. Das tut die Initiative dann auch, und zwar in einem Biergarten in Kreuzberg mit Live-Musik und guter Stimmung. Das war das Radio-Feature Die Mieten sind zu hoch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, natürlich bei meinen Interviewpartnern und bei den Shoestring Stringers für die Musik. Mein Name ist Caroline Breda, und wenn ihr, liebe Hörer, Anfang nächsten Jahres an einem der zahlreichen Unterschriftenstände vorbeikommen solltet, überlegt euch, ob ihr nicht auch unterschreiben wollt für sozialen Wohnungsbau und bezahlbare Mieten.